Weiter wie bisher geht es nicht.
Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen, mit
Carsten und
Stefanie.
Ein neues Wohlstandsmodell muss her.
Packen wir es an. Carsten hat es schon wieder getan. Er hat schon wieder Bücher gelesen, die ich nicht gelesen habe.
Ketzerische Bücher.
Ein Buch, von dem du bestimmt schon gehört hast, denn es heißt
Die Shiner Study.
Und dann noch ein zweites, auch von T. Colin oder Colin T. Campbell.
Ja, habe ich jetzt nicht hier liegen, aber der Titel heißt Interessen.
Oder T. Colin Campbell.
Achso, den meinst du.
T. Hast du es nicht verstanden?
Ich dachte, du warst bei dem Titel, nicht bei dem Autor.
T.Colin.Campbell.
Ja.
Ja.
Genau, die beiden Bücher habe ich gelesen. Die bauen aufeinander auf. Ja, ich bin gestartet mit der Shiner Study.
Genau, die Shiner Study ist ja irgendwie, von der habe ich schon ganz oft gehört. Über die wird ganz viel gesprochen, auf die wird ganz viel hingewiesen. Und ich habe auch, als ich Hope for All angeguckt habe, da wurde auch T. Colin Campbell mit seiner Shiner Study vorgestellt. Und jetzt hat Carsten also das Buch gelesen. Wie war's denn?
Ah, es war sehr erhellend, ja. Also ich wollte mir natürlich ein eigenes Bild darüber machen, was heißt denn jetzt eigentlich Shiner Study? Was verbirgt sich dahinter? Und der Titel dieses oder der Untertitel dieses Buches nennt sich Die wissenschaftliche Begründung für eine vegane Ernährungsweise. Und genau in der Art und Weise ist dieses Buch eigentlich immer in den Medien publik gewesen. Also wenn irgendwo was mit Veganismus geäußert wurde, ist relativ schnell auch mal diese Shiner Study zitiert worden. Und ich wollte mir eigentlich mal einen eigenen Eindruck davon machen, was es da mit auf sich hat.
Ja, und warum heißt denn jetzt die Shiner Study eigentlich Shiner Study? Ist das denn nur in China gewesen?
Ja.
Sind das denn alles Chinesen?
Das weiß ich nicht, aber es war in China.
Aber der Colin Campbell, der ist doch kein Chinese.
Nein.
Was hat der denn in China gemacht? Warum gerade China? Sind die da billiger? Kann man die alle kaufen?
Die kann man alle kaufen, ja.
Ist das so ein Outsourcing von Research, dass man da das in China macht oder wie? Made in China.
Made in China, ja.
Erzähl doch mal.
Ja, also die tatsächliche Hintergrundgeschichte ist weniger prätentiös, als du es jetzt von deinen Fragen vermuten lässt. Wie fange ich da am besten an? Also ich versuche da mal den roten Faden wieder zu spinnen.
So. Kann man denn der Studie überhaupt glauben, wenn sie made in China ist?
Ja.
Also ich meine, alles, was aus China kommt, das ist doch immer schnell kaputt.
Die ist nicht kaputt zu kriegen, die Studie. Die ist unverwüstlich. Die ist unverwüstlich. Warum ist sie jetzt in China entstanden? Also ich glaube, es lag daran, dass in China ganz besondere Bedingungen herrschten, die man sonst so weltweit nicht wiedergefunden hat, um eine sehr übergeordnete Groß- und Langzeitstudie durchzuführen. Das Ganze fußt auf so einem genannten Krebsatlas. Mhm. Und zwar hatte irgendwann mal ein chinesischer Staatsführer eine, ich weiß jetzt gar nicht, was für einen Krebs er bekommen hat, aber ist, glaube ich, an Krebs gestorben. Und die chinesische Führung hat daraufhin ein Programm gestartet, mit dem versucht werden sollte, mehr über diese Krankheit Krebs in Erfahrung zu bringen. Und die haben das komplette Land China kartografiert.
Okay.
Die sind in jeden einzelnen Bezirk, in jeden einzelnen Landkreis rein und haben geguckt, welche Bevölkerungsgruppen leiden wo unter Krebs. Und das ist ein riesiger Atlas geworden, den es so in der Art und Weise nicht nochmal gibt. Das kann sich also quasi nur China erlauben, so totalitäre Staaten, die das mal eben so durchdrücken, so volkszählungsmäßig.
Wie damals mit Jesus und so. Ne?
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die auch Krebs gezielt hatten.
Aber da war auch eine Volkszählung.
Da war auch eine Volkszählung,
so genau. So bibelfest bin ich hier noch.
Richtig.
Also das hat sich bei mir die katholische Erziehung eingeprägt.
Ja, also, Römer und Chinesen, ne? Totalitäre Staaten.
Genau,
ja. Ja, auf jeden Fall. Also die Chinesen, die haben es tatsächlich dann hingekriegt, diesen Krebsatlas zu erstellen, der das gesamte chinesische Reich umfasst. Und aufgrund dieser Basis haben dann die Wissenschaftler um Colin Campbell, da waren noch einige Chinesen dabei, deswegen hatten die auch einen direkten Zugriff auf diese chinesischen Forschungsinitiativen und Einrichtungen, die haben dort dann mit ihrer China Study aufgesetzt.
Okay.
Der Hintergrund der China Study wird von Colin Campbell so dargestellt, dass ursprünglich eine Studie in Indien durchgeführt wurde, eine Tierversuchsstudie an Ratten, wo ein hochgradig karzinogenes Gift den Ratten verabreicht wurde und anhand von dem Parameter von Nahrungseiweiß tatsächlich eine Art Schalter gefunden wurde. Das heißt, die Studie selber, die hat herausgefunden, dass wenn 20% Protein in der Nahrung gegeben werden, bekommen die Ratten zu 100% Krebs und sterben auch daran.
Mhm.
Wenn die Nahrungszufuhr bei 5% Protein liegt, dann passiert gar nichts. Dann bleiben die Ratten.
Das sind eigentlich auch chinesische Ratten.
Nein, das waren indische Ratten.
Ach, indische Ratten, Mann, das ist ja ganz schlimm. Aber genau das, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist auch, das wurde auch bei Hope for All gezeigt mit den Ratten und dem mit 20% und dann Krebs und sonst kein Krebs. Und ja.
Also das wirklich Gravierende war, dass eben genau dieser Schalter gefunden wurde, der eben direkt auf eine Ernährung zurückzuführen war. Normalerweise war es damals immer so, dass die Leute oder die Wissenschaftler gesagt haben, Krebs entsteht entweder durch Umwelteinflüsse oder durch genetische Defekte.
Ja.
Umwelteinflüsse sind halt Gifte oder Viren oder andere Einflussgrößen. Ja. Aber das Thema Ernährung wurde halt komplett ignoriert. Das wurde also nie ein Zusammenhang zwischen Ernährung und Krebs dargestellt.
Mhm.
Und diese Studie hat eben genau das Gegenteil bewiesen. Und zwar so krass, dass es wirklich diese Schaltereffekte gab. Also Colin Campbell und seine Teams haben diese Studie dann aufgegriffen und in anderen Labors dann weitergeführt. Die ist, ich glaube, über 20 oder 30 Jahre immer wieder gelaufen. Also es waren extrem Langzeitstudien. Da kann man auch so stehen, wie man möchte. Also Colin Campbell sagt auch, dass diese Tierversuche also immer sehr, sehr stark in der Kritik stehen, weil er eigentlich jemand ist, der eine pflanzenbasierte Ernährung befürwortet. Aber sagt, er wäre nie auf diese Erkenntnisse gekommen, wenn er nicht diese Tierversuche durchgeführt hätte. So, und diesen Zusammenhang zwischen diesen Tierversuchen und der China Study, den hat er deswegen hinbekommen, weil er in den Laborversuchen eben durch x-beliebige oder durch zahlreiche Untersuchungen festgestellt hat, ja, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Protein und Krebs von der Menge her, aber auch von der Art und Weise des Proteins. Er hat nämlich festgestellt, dass das Protein, was in den ganzen Laborversuchen war, eingesetzt wurde, das Casein war. Casein ist zu 87% oder 90% das Hauptprotein, was in der Milch vorhanden ist.
Mhm.
Also sprich, das Milchprotein kann man es eigentlich schon nennen. Und er hat einfach festgestellt, dass wenn pflanzliches Protein gegeben wird, der Krebs nicht ausgelöst wird.
Mhm.
Und ihm fehlte eigentlich noch der Hinweis, diese bahnbrechende Entdeckung irgendwo auf den Menschen zu übertragen. So, und das kannst du natürlich nicht machen. Du kannst jetzt keinem Menschen irgendwie Gifte verabreichen, dann in Langzeitstudien gucken, ob er genau den Ratten schon. Und er hat dann halt die Möglichkeit gehabt, in China eine Beobachtungsstudie durchzuführen. Die ist über, ich weiß nicht, Jahrzehnte hinweg gelaufen, also wirklich eine extrem lange Studie, über Tausende von Leuten in unterschiedlichsten Gebieten. Und er hat einen direkten Zusammenhang zwischen dem Thema Ernährung und Krebs, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen festgestellt.
Okay.
Und das ist im Grunde genommen seine China Study, mit der er eben ganz klarstellen kann, dass eine pflanzenbasierte Ernährung sich präventiv und positiv bei Krebserkrankungen auswirkt, also sprich einmal eine Schutzwirkung hat, aber auch die Leute, die Krebs haben, durch einen Umschwenk auf eine pflanzenbasierte Ernährung durchaus in der Lage sind, teilweise den Krebs zu heilen, aber mindestens eben die schwerwiegenden Folgen einer Krebserkrankung abzuschwächen. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Stadium man jetzt gerade umschwenkt. Und das betrifft aber auch andere Krankheiten, die im Grunde genommen so Wohlstandskrankheiten sind, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Diabetes, bis hin zu Multiple Sklerose. Das sind alles so Krankheiten, wo er einen direkten Zusammenhang zwischen der Ernährung, also einer pflanzenbasierten Ernährung, und der Krankheit gefunden hat. So, und das Fantastische an dieser China Study ist, dass er dort Bevölkerungsgruppen hat, die völlig anders von der Ernährung gelagert sind als alles das, was so in diesen westlichen oder Industrieländern vorzufinden ist. Okay. Das ist etwas, wo er auch bei anderen Studien Designs immer sagt, okay, so dieser Nurses Health Study, die ganz häufig verwendet wird, die ist technisch und wissenschaftlich echt super ausgearbeitet, aber die krankt einfach daran, dass du eine homogene Gruppe an Personen hast. Du hast also Leute, die sich per se sehr fleischlastig, sehr, sehr stark mit tierischen Lebensmitteln ernähren, sodass du eigentlich gar nicht einen Kontrast hast, wie würde jetzt jemand abschneiden, der sich rein pflanzenbasiert ernährt. Hm. Und das findest du quasi so in diesen Industrieländern eigentlich nicht, dass du diesen riesigen Kontrast hast zwischen jemandem, der sich herkömmlich ernährt und jemandem, der sich eben rein pflanzenbasiert ernährt. Und er hat das in China eben vorgefunden und deswegen konnte er eben direkte Vergleiche führen zwischen, er hat dann immer den amerikanischen Normalbürger genommen von seiner Ernährungsweise und den Leuten, die er in China gefunden hat und einfach durch diese Herleitung eben ganz klar zeigen konnte, dass die Chinesen, die eben sehr stark pflanzenbasiert sich ernähren, unglaublich fit und gesund sind, diese ganzen Zivilisations- oder Wohlstandskrankheiten gar nicht ausprägen. Und das eben darauf zurückzuführen ist, dass sie eben so gut wie keine tierischen Nahrungsmittel zu sich nehmen.
Ja, wobei es ja jetzt so ist, dass China als großer Markt für Milch und Milchprodukte gesehen wird, ne? Dass also die auch damit werben, die Werbung in China ja tatsächlich sagt, dass wenn du Milch trinkst, dein Kind größer wird.
Ja, klar.
Weil alle wollen ganz groß werden und Chinesen sind nicht groß genug oder so. Ne? Also so, dass das wirklich versucht wird, sich an westliche Standards, an amerikanische Standards quasi eigentlich anzupassen.
Das hat er aber in der Studie auch festgestellt, dass gerade in den Ballungszentren, wo eben Großstadtstrukturen existieren, dass die Krankheitsbilder und die Ernährungsweisen mehr den westlichen Ländern entsprechen. Mhm. So, ja. Aber genau dieser Kontrast, dass du eben in den ländlichen Gebieten noch wirklich so, ich will schon fast sagen, diese urtümliche Ernährung hast, das ist eben einmalig. Das haben andere Leute in dieser Gänze, in dieser Fülle und in dieser epischen Breite sonst in keiner Studie vorgefunden.
Okay. Und man kann das aber schon jetzt vergleichen. Man sagt ja sonst immer, man könnte jetzt irgendwie nicht Europäer mit Asiaten vergleichen und irgendwie, weil die halt ganz unterschiedlich, die einen vertragen Milch, die anderen nicht und so, aber das kann man schon vergleichen.
Das kannst du vergleichen. Er sagt auch in seiner Literatur, dass gerade bei solchen Bevölkerungsgruppen, wo man sagt, okay, die haben vielleicht eine genetische andere Disposition, das liegt halt eher an den Genen.
Ja.
Bei denen ist es ganz augenfällig, dass wenn die ihr angestammtes Umfeld verlassen und zum Beispiel aus den ländlichen Gebieten Chinas jetzt nach Amerika oder Europa migrieren und dort in den ganz normalen Alltag integriert werden, damit auch die Ernährungsform der westlichen Länder annehmen, dass sich exakt die gleichen Krankheitsbilder zeigen wie bei den Leuten, die immer schon in den westlichen Ländern gelebt haben. Also es ist keine genetische Disposition. Mhm. Und das fällt ganz deutlich auf, gerade bei den zweiten und dritten Generationen von Einwanderern. Die ersten, die rüberkommen, die ernähren sich noch relativ stark so, wie sie es in der Heimat gewohnt sind. Die halten halt quasi an ihren Traditionen noch fest.
Ja.
Und die Jüngeren, die orientieren sich dann eher schon so an der Bevölkerung, in der sie gerade aufwachsen. Mhm. So, und jetzt mal ein bisschen krass ausgedrückt, in Amerika ist halt diese Fastfood-Generation. Ne?
Ja.
Und deswegen findet sich dann halt ab der zweiten und dritten Generation eben genau das Gleiche oder die gleichen Krankheitsbilder wie immer schon bei den Uramerikanern. Also es gibt ja den reinen Uramerikaner jetzt eigentlich auch schon gar nicht mehr, aber bei den Leuten, die vorher schon dort quasi in diesem Umfeld gewohnt oder gelebt haben.
Okay. Und wem empfiehlst du denn, die China Study zu lesen?
Also auf alle Fälle allen Leuten, die irgendwo ein Faible dafür haben, wissenschaftlich oder gesundheitlich diese vegane Lebensweise kennenzulernen. Das ist eine sehr, sehr fundierte Schrift. Es sind über 400 Seiten. Ich habe extrem lange gebraucht, um das Buch durchzulesen, weil es sehr komprimiert und kompakt geschrieben ist. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so technisch im Detail, dass diese Studie quasi in epischer Breite ausgebreitet wird, sondern er erzählt quasi über diese Studie, verweist auch auf die Studie und bringt auch ganz viele Details, aber das eigentliche Studienmaterial selber ist jetzt nicht unbedingt Gegenstand der normalen Ausführung.
Okay.
Das ist zugänglich, das kann man sich anschauen, aber ansonsten versucht er einfach darüber aufzuklären, dass es eben diese Überflusskrankheiten gibt, also sprich das, was ich gerade schon sagte, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc., bringt das direkt in diesen Zusammenhang mit der Ernährung. Spricht sich immer wieder für eine sogenannte ausgewogene, vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung aus. Diese pflanzenbasierte Ernährung, die wird in dem Buch auch schon mit dem Abkürzel PBE gekennzeichnet, weil sie halt sehr, sehr häufig genannt wird. Das ist so sein, ja, eigentlich so das Muster, was ich im gesamten Buch wiederfinde. Und er versucht es halt sehr nachdrücklich klarzustellen. Pass mal auf, eine pflanzenbasierte Ernährung ist wirklich das Ultimo Ratio, wenn du tatsächlich langfristig gesund bleiben möchtest. Oder wenn du jetzt einen Schwenk hast und leidest an einer dieser Krankheiten, dass du versuchst, die Folgen der Krankheiten, die Medikamentation runterzufahren oder eben die Krankheit komplett ausheilen zu lassen. Dann musst du eine pflanzenbasierte Ernährung nehmen.
Okay.
Also da pocht er schon sehr stark drauf. Und er geht in dem Buch aber auch auf Aspekte ein, die hat er unter die Frage, warum haben sie davon nicht früher schon was gehört, gruppiert hat. Er versucht so ein bisschen die Hintergründe über dieses ganzen, diese Meinungsbildung, die Politik, Pharmaindustrie, wie jetzt Ernährungsempfehlungen ausgesprochen werden, wie das alles zusammenwirkt. Das bringt er in diesem Buch auch schon so leicht zur Sprache, um eben klar zu machen, pass mal auf, der Ansatz, den ich habe, der ist auf der einen Seite trivial, weil du musst halt nur eine gesunde Ernährung berücksichtigen.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist er aber auch radikal, weil damit lässt sich natürlich kein Geld verdienen. Ja? Also ich kann ja jetzt nicht mit, ich sag jetzt mal, Obst und Gemüse eine komplette Pharmaindustrie oder den Krankheitssektor, nenne ich ihn jetzt mal, finanzieren. Ja? Alles das, was da irgendwie an der großen medizinischen Errungenschaft aufgebaut wurde von, ich sag jetzt mal, im Krebsbereich Chemotherapie über Operationen, die ganzen Medikamente, die verabreicht werden, etc. Das sind natürlich Milliardenmärkte.
Ja.
So, und die kann ich natürlich nicht aufbauen, wenn ich jetzt einfach nur sage, hey, im Grunde genommen brauchst du nur ein bisschen Obst und Gemüse essen und dann ist alles gut. So, und deswegen greift er das Thema auf und sagt, okay, so trivial das Ganze ist, aber es gibt halt bestimmte Gründe, anhand denen ich klar darlegen kann, warum diese Information nicht in die breite Bevölkerung so getragen wird. Was für Interessen halt dagegen sprechen, um das entweder zu verschweigen, zu verdrängen oder durch andere Argumente irgendwie zu übertünchen und vielleicht sogar als Falschdarstellung oder als Quacksalberei teilweise zu bezeichnen.
Ja, es ist irgendwie spannend, dass diese Kultur das alles immer und also dieses generelle das Wirtschaftswachstum und so, was eigentlich eher was Soziales ist, dass das wirklich jetzt auch Krankheiten generiert hat, ne?
Ja.
Dass das Wohlstandskrankheiten eigentlich sind. Klar, ne? Das heißt ja auch der Wohlstandsbauch, ne? Aber so wirklich, dass das alles zusammenkommt, dass das System ist krank, aber der Mensch wird auch krank vom System. Das System ist nicht nur krank, es macht auch krank. Und das ist irgendwie total spannend.
Aber das ist systemimmanent. Also das System stärkt sich dadurch, dass wir kränker werden, weil dadurch werden Kosten oder beziehungsweise Gelder produziert. Und solange das in irgendeiner Art und Weise funktioniert und solange immer noch mehr Geld reingepumpt wird und das, was er so aus Amerika berichtet, sind gigantische Summen, da ist das deutsche Gesundheitswesen noch gar nichts gegen.
Ja, Amerika ist irgendwie alles immer mehr und größer und weiter und also irgendwie, ich weiß nicht, egal was ich lese, was irgendwie von amerikanischen Autoren ist, denke ich immer, Mann, das ist alles immer mehr. Immer größer.
Ja.
Die müssen immer noch eine Spur dicker auftragen, sozusagen. Ne?
Ja, also das ist wirklich so. Also was mir an Campbell noch sehr gut gefällt, ist, dass er eben Fachmann ist. Er ist über 50 Jahre hinweg in diesem Bereich der Ernährungsforschung tätig gewesen, hat in bestimmten oder in diversen Organisationen gearbeitet, die er heute auch sehr stark kritisiert, weil die eben durch dass das Thema Ernährung komplett runterspielen und mehr auf den medizinisch-technologischen Ansatz fahren. Also er hat viel, viel Insider-Informationen, sehr viel Erfahrung, kann das auch alles sehr fundiert darstellen. Und das ist etwas, wo ich denke, das macht nicht nur Sinn zu lesen, was er so schreibt, sondern da steckt auch zum einen Herzblut hinter und zum anderen eben auch fachliche Expertise. Das ist also nicht irgendjemand, der dahergelaufen kommt und ja, auch wenn ihm Quacksalberei teilweise unterstellt wird, er ist definitiv kein Quacksalber. Er ist einer von denen, hat aber die Seiten gewechselt, weil er einfach gemerkt hat, dass die Art und Weise, wie er ursprünglich mal gedacht hat, und er ist Sohn eines Milchbauers. Hat so die klassische landwirtschaftliche Entwicklung durchgemacht, hat dann ursprünglich in diesem Bereich auch geforscht, hat versucht, eben tierische Proteine noch effizienter zu bekommen und hat dann aber irgendwann gemerkt, dass das Thema Ernährung selber, das ist so durchschlagend, ne, dass er sich dem gewidmet hat und hat damit eigentlich quasi so die Seiten gewechselt.
Ja, und das ist aber wieder bezeichnend, es ist möglich, es ist durchaus wirklich möglich, Sohn eines Milchbauern zu sein und trotzdem die Seiten zu wechseln, trotzdem vegan zu werden. Ne? Also so, weil ja ich auch persönlich Menschen kenne, die sagen, sie sind Tochter oder Sohn eines Bauern und sagen, nee, dadurch verrate ich meine Eltern.
Ja.
Und das kann ich nicht machen und deswegen kann ich nicht umdenken.
Ja.
Weil das, was meine Eltern machen, das muss richtig sein und deswegen geht es nicht. Und das ist so, ich kann selbstständig für mich entscheiden, ob etwas gut oder schlecht ist. Das heißt ja nicht, dass meine Eltern schlecht sind, sondern es heißt einfach, dass ich das, was sie machen, nicht die Handlung nicht für gut halte. Das macht meine Eltern ja nicht zu schlechten Menschen, sondern einfach nur, wenn ich reflektiere über die Handlung, was meine Eltern, wie sie handeln, wie sie nicht handeln, dann also urteile ich ja nur über ihre Handlung und nicht über ihren Charakter. Und das finde ich halt, das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass er wird ja jetzt auch nicht rumlaufen und sagen, meine Eltern sind die, die werden ja wahrscheinlich auch nicht mehr leben. Aber
also, ja, der Vater ist einer von diesen Zivilisationskrankheiten erlegen.
Ja.
Da sagte Campbell auch, also eigentlich ist der Vater zu früh gestorben. Damals hatte Campbell noch nicht dieses Wissen über Ernährung, um dieses Wissen bei seinem Vater anzuwenden.
Ist halt aber auch die Frage, ob der Vater das zugelassen
hätte.
Ja. Das ist ja oft so, dass dann die Eltern das nicht zulassen wollen. Ne? Aber ich wollte nur gerade noch sagen, also er wird ja nicht rumlaufen und sagen, seine Eltern sind irgendwie total doof, weil sie halt Milchbauern waren.
Nee,
ne?
Absolut
also das,
nicht.
Deswegen, es geht halt einfach nur um die Handlung und dass wir reflektieren und jetzt, wir wissen es halt jetzt besser, ne? Wir sind die Besserwisser und deswegen können wir jetzt uns auch anders entscheiden.
Ja.
Aber du hattest jetzt noch das zweite Buch gelesen, das Interessen oder wolltest du noch was zum...
Nee, das knüpft direkt daran an.
Ja.
Also,
auch von dem T. Colin
Campbell. Ja, ist das Nachfolgebuch. Ja, Interessen, so steht es da wirklich so auf dem Titel, aber eigentlich heißt es Interessen. Ne?
Ja, also ich habe immer Interessen gelesen.
Ja, weil das
so wie Intersein, weißt du, von Thich Nhat Hanh, der sagt auch Intersein.
Ja, vielleicht hat er das damit
und
gemeint.
Das,
ja.
Deswegen habe ich daraus spontan Interessen gelesen, weil ich dieses Intersein, Interessen, weißt du.
So. Ich habe das ehrlich gesagt auch beim dritten Mal erst kapiert, dass es Interessen heißt, eigentlich nicht Interessen.
Gut, also es geht um Interessen oder Interessen?
Nee, Interessen. Er hat im Grunde genommen die China Study, ich glaube 2005 das erste Mal veröffentlicht und hat sich dann gewundert, warum das Buch nicht so wirklich eingeschlagen ist. Er hatte gedacht, er tritt da jetzt eine Revolution mit frei und es stürmen jetzt die Leute bei ihm rein und er hat positive Rückmeldungen bekommen. Es sind auch zahlreiche Personen, die sich mit seinem Ernährungsprogramm auseinandergesetzt haben, aber absolut nicht in der Vielzahl, wie er sich das ursprünglich gedacht hatte. Und er hat dann 2007 angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und hat überlegt, warum ist das so? Wieso verliert sich meine Information, die ich jetzt da quasi in die Bevölkerung reingegeben habe, wieder so im Alltagsgeschehen? Also er hat das Buch Interessen dann 2014 rausgebracht, oder zumindest ist das die erste deutsche Auflage. Ich weiß nicht, wann es in Amerika publiziert wurde. Und er geht in dem Buch Interessen ganz konzentriert darauf ein, was für Interessen überhaupt im Gesundheitswesen wirken. Und das Buch selber ist zwar jetzt nicht ganz so dick wie die China Study, sondern das sind jetzt auch nur so um die 300 Seiten, also 100 Seiten weniger. Aber genauso kompakt und klein geschrieben. Also
ist
man
nicht
braucht.
Auch mehrspaltig?
Es ist, ja, beide Bücher sind mehrspaltig. Ja. Ja, also zweispaltig, deswegen ist es relativ. Ja, man braucht halt Zeit.
Ja.
Aber er geht hier in dem Bereich Interessen oder in dem Buch Interessen sehr stark auf Hintergrundinformationen ein, die aus meiner Sicht wirklich essentiell sind, um auch die China Study zu verstehen.
Okay.
Er beschreibt zum Beispiel den Unterschied zwischen einer holistischen und einer reduktionistischen Forschungsansicht.
Mhm.
So etwas, wo ich vielleicht im Vorfeld überhaupt gar nicht drüber nachgedacht habe. Und zwar nimmt er damit auch so einen bestimmten Kritikpunkt auf, der seiner China Study immer entgegengebracht wurde. Und zwar ist die China Study holistisch ausgelegt.
Ja.
Er geht also nicht so wirklich granular ins Detail, wie viele Wissenschaftler ihre Forschungsstudien eigentlich aufbauen.
Sondern sieht es eher ganzheitlich.
Ganzheitlich, genau. Er hat das ganz bewusst so gemacht, weil er sagt, es gibt bestimmte Zusammenhänge, die kann ich gar nicht im Detail, also reduktionistisch abschätzen, sondern ich muss sie aufgrund der Komplexität ganzheitlich sehen.
Mhm.
Und er sagt, Thema Ernährung, ein Lebensmittel oder Ernährung an sich ist so komplex und ganzheitlich, da kann ich nicht irgendwie einen kleinen Aspekt, irgendeinen Vitalstoff, Vitamin, Mineralstoff oder sowas rausnehmen und dann in einer reduktionistischen Art und Weise versuchen, da die gesundheitlichen Wirkungen herauszufinden, weil das Ernährungssystem einfach so unendlich komplex ist, dass mich ein reduktionistischer Ansatz eigentlich zu keinem Ergebnis führen würde oder zu keinem brauchbaren. Mhm. Also im Laborversuch kriegst du irgendein Ergebnis, aber ob das übertragbar ist, sei mal dahingestellt.
Ja.
Und deswegen hat er sich ganz klar für ein ganzheitliches, halt holistisches Studiendesign ausgesprochen. Und das ist so einer der Punkte, wo viele Kritiker sagen, ja, okay, das ist zu allgemein gehalten. Woher willst du denn wissen, ob das jetzt wirklich so dieses Obst und Gemüse ist und bla 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 bla. Mhm. Ja, was eben genau diese Wirkung auslöst.
Ja.
Und er geht eben in diesem Buch Interessen auf beide Aspekte ein, um eben klarzumachen, wann muss ich eine holistische, wann eine reduktionistische Sichtweise haben. Er sagt auch, dass im Wissenschaftsbetrieb seit Jahrzehnten ganz klar diese reduktionistische Sichtweise Einzug erhält, dass Leute, die einen holistischen Ansatz fahren, mittlerweile schon gar keine Forschungsgelder mehr bekommen, weil die Ergebnisse für die Pharmaindustrie nicht mehr auswertbar sind. Mhm. Ja. Er sagt aber, dass im Grunde genommen ein gesunder Wissenschaftsbetrieb, der muss beide Formen berücksichtigen. Er geht da jetzt auf ein Beispiel ein von einem Kollegen, der hat einen Apfel untersucht und hat geguckt, wie verhält sich diese Vitamin-C-Wirkung im Apfel. So, und der Kollege hat festgestellt, dass wenn du die reine Vitamin-C-Menge des Apfels bemisst, müsste diese, er hat da irgendwie versucht, so einen Skalenwert oder sowas herzuleiten, aber müsste die Reaktion des Vitamin-Cs im Körper aber irgendwo bei 4,5 oder sowas liegen. Mhm. Der Apfel selber, wenn du ihn so nimmst, wie er ist, und isst ihn, dann hat dieses Vitamin C, was du mit dem Apfel aufnimmst, auf einmal eine Reaktion von 296.
Okay.
Also ein Vielfaches von dem, was der reine Vitamin C-Gehalt aussagt. Und Campbell sagt ganz klar, das ist eben aufgrund der Komplexität. Der Wirkstoff wirkt nicht nur für sich alleine, sondern im Gesamtpaket. Und wir werden nie in der Lage sein, vollständig zu erfassen, wie Wirkstoffe in einem Lebensmittel vollständig auf den Körper wirken.
Mhm. Ne?
Selbst wenn du in der Lage wärst, sämtliche Wirkstoffe, die in irgendeinem Lebensmittel drin sind, zu extrahieren, und selbst da sind wir heute noch nicht, selbst dann wärst du nicht in der Lage zu erklären, wie dieses Lebensmittel funktioniert, wenn du immer nur einen Nährstoff begutachtest, weil
okay.
eben dieses Zusammenspiel, wie die Nährstoffe sich untereinander bedingen etc., das ist so komplex, das kannst du nur durch einen holistischen Ansatz in irgendeiner Art und Weise greifen. Der verliert sich dann in Unschärfe, aber er sagt, es reicht mir ja zu wissen, dass mit einem holistischen Ansatz ganz klargestellt werden kann, dass eine pflanzenbasierte Ernährung gegen Krebs hilft. Ich muss ja im Detail gar nicht wissen, welcher Stoff dieser pflanzenbasierten Ernährung jetzt gegen den Krebs hilft. Es reicht mir ja schon zu wissen, ich habe damit mein Heilmittel.
Ja.
So. Wenn ich diese Tatsache anerkenne, dann kann ich ja schon mal für viel Leiden und viel Qual vermeiden, indem ich den Leuten diese Hilfe an die Hand gebe. Und dann kann ich ja immer noch forschen.
Ja.
So, aber die Forschung geht heute hin und sagt, nee, Ernährung hat gar keinen Einfluss. Also nach wie vor ist das die Lehrmeinung. Krebs entweder durch Umweltfaktoren oder eben durch genetische Disposition.
Mhm.
So. Und das reicht ihm nicht. Also Campbell spricht sich ganz klar gegen eine solche Betrachtungsweise aus, und das ist halt Gegenstand seines Buchs Interessen. Und da geht er wirklich ins Detail. Es ist hochgradig informativ, weil er auch hinter die Kulissen schaut. Er zeigt eben, wie dieser Wissenschaftsbetrieb funktioniert, wie zum Beispiel Ernährungsberater in Amerika ausgebildet werden, wo die entsprechenden Institutionen ihre finanziellen Wurzeln haben, dass
okay,
die durchaus von der Pharma- und Medizintechnik oder Industrie gesponsert werden, wie das Ganze mit der Politik verflochten ist. Und das kann er eben so auch schön im Detail darlegen, weil er eben teilweise über lange Zeit hinweg in diesen Gremien, in diesen Organisationen mitgearbeitet hat. Und das ist also wirklich das ganz Tolle an diesem Buch Interessen, was eben eine extrem gute Ergänzung ist zu der reinen China Study, weil eben viele Hintergründe dann nochmal beleuchtet werden.
Und wem empfiehlst du, das Buch zu lesen?
Ja, wie gesagt, allen Leuten, die jetzt gesundheitlich gerne wissen möchten, was hat es jetzt mit einer veganen Ernährung auf sich?
Also bei Interessen die gleiche Zielgruppe?
Die gleiche Zielgruppe.
Okay.
Allerdings, ich sage mal, die Leute, die jetzt mit der China Study schon gut bedient sind, sagen, okay, das ist für mich rund, muss ich jetzt nicht mehr großartig was zu lesen, die müssen das Buch Interessen jetzt nicht unbedingt lesen. Das ist wirklich nochmal so die Vertiefung. sehr faktenlastig, aber auch sehr informativ geschrieben. Ich fand es eine super Bereicherung.
Okay. Ist vielleicht auch was für kreative Drehbuchautoren, die sowas wie Thank You for Smoking in den Plant-Based Bereich übertragen wollen. Ich muss immer daran denken, an Thank You for Smoking, wie er das da alles so schön dargestellt hat und so. Also falls du Thank You for Smoking noch nicht gesehen hast, den Film, unbedingt angucken, ja.
Es gibt aber einen Makelpunkt, den ich beiden Büchern im Moment anlaste. Ich hoffe, ich habe das zweite noch nicht hundertprozentig durchgelesen. 20 Seiten fehlen mir noch. Aber ich vermisse in beiden Büchern eine ausführliche Erklärung, was versteht denn Campbell unter einer ausgewogenen und vollwertigen pflanzenbasierten Ernährung.
Okay.
Also er nennt keine Rezepte. Er nennt auch keine Gemüsen oder Obstsorten, die er darunter versteht, sondern er sagt ganz klar, es muss ausgewogen und es muss vollwertig sein und pflanzenbasiert.
Ja, aber er sagt nicht, was das heißt.
Ja, das ist so, das finde ich so ein bisschen schade. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass er sagt, okay, jetzt so für die Leute, die das erste Mal damit in Kontakt kommen, damit die wissen, was ich darunter verstehe, hier habt ihr vielleicht das ein oder andere Rezept. Ne? Mhm. Es muss ja nicht so so die absolute Gültigkeit haben, man kann da auch variieren, aber nur mal so als Hinweis, damit man weiß, in welche Richtung denkt er überhaupt.
Ja.
Es gibt aber ein drittes Buch, was genau das aufbaut.
Okay.
Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es klingt so, als ob seine Frau das veröffentlicht hätte und da stehen halt eben doch Rezepte drin.
Das ist ja voll das Klischee hier. Das ist ja furchtbar. Die Frau macht dann die Rezepte, der Mann das Wissenschaftliche. Ne?
Ja, so, ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich die Frau ist.
Super Rollenbild hier.
Ja.
Oder seine Tochter.
Also er stellt aber auch klar, dass er diese Bücher nicht schreiben muss, um Geld zu verdienen. Also er ist im wohlverdienten Ruhestand, er hat sein Wissenschaftlerleben hinter sich gelassen, er hat jetzt einfach nur noch Mitteilungsbedürfnis und freut sich natürlich, wenn seine Bücher eine Verbreitung haben, aber das fand ich von seinem Statement schon sehr, sehr schön, dass man merkt, okay, es steckt da kein finanzielles Interesse dahinter. Ne? Mhm. Also er beschäftigt sich zum Beispiel auch mit der Atkins-Diät, die er sehr schön auseinandernimmt. Also er lässt da kein gutes Haar dran.
Ja.
Und zeigt einfach, dass Atkins da ein ganz klares finanzielles Interesse daran hatte.
Ja, klar.
Ja, also das ist ein Milliardengeschäft, was er da aufgebaut hat
mit
Nahrungsergänzungsmitteln und Diäten etc. Und Campbell hat diese Ambition einfach nicht. Ne? Der hat es einfach nicht nötig. Der ist zwar von den entsprechenden, ich sag jetzt mal, Marktkräften, mit denen er sich da angelegt hat, drangsaliert worden, aber glücklicherweise, so wie er sagte, nicht so stark, dass er jetzt am Hungertuch nagen muss, sondern er hat immer noch einen bestimmten Wohlstand, dem die Möglichkeit gibt, jetzt solche Informationen rauszubringen, aber er muss es nicht auf Teufel komm raus, um damit Geld zu verdienen.
Okay. Ja, super. Ist das doch schon ein klasse Schlusswort.
Genau.
Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was unsere liebe Hörerin, unser lieber Hörer wissen sollte?
Also zu diesen Büchern selber einfach nur Leselust mitbringen und ausreichend Zeit. Also es dauert wirklich, bis man durch die Bücher durch ist.
Okay. Wir können sie diesmal auch nicht verlosen, weil wir sie jetzt auch ausgeliehen haben.
Ja.
Wir empfehlen dir natürlich im Rahmen der Nachhaltigkeit auch selbst Bücher auszuleihen. Man kann das, wenn man in einem kleinen Ort wohnt, auch über Fernleihe machen, wenn solche Bücher nicht in der eigenen Bücherei vorrätig sind. Da kann man sich einfach mal informieren. Das kostet meist nur 1 Euro oder vielleicht 2. Ist dann auch günstiger, als das Buch neu zu kaufen und es ist definitiv nachhaltiger.
Und es gibt sogar eine Hörbuchvariation oder Fassung.
Ja.
Und zwar gelesen von Christoph Maria Herbst, alias Stromberg.
Ja, dann, ne? Also, ne? Wenn
ich weiß aber nicht, ob die gekürzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie gekürzt ist, aber
geht nur eine Stunde.
Und genau.
Das ist das Wichtigste dann drin.
Richtig. Ja.
Nee, also kannst du dich dann mal informieren. Wolltest du noch was sagen?
Nein.
Nicht mehr? Okay.
Nein. Alles
dann
gesagt.
Sag ich jetzt in diesem Sinne.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Und auf Wiederhören.